Jochen Gaues hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gaues ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gaues groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gaues verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gaues weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gaues. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Heider.
Und ich bin Matthias Iken.
Und wir müssen, wie nennt man das, eine Warnung aussprechen zu Beginn dieses Podcasts. Wenn ihr schwierig reagiert auf intensive Auseinandersetzungen, auf hitzige Diskussionen, auf Meinungsverschiedenheiten, die an die Grenze gehen, dann befürchte ich,
dessen, was wir noch aushalten können,
ist dieser Podcast heute nichts für euch, für Sie. Denn Matthias und ich werden heute im Wesentlichen über zwei Themen sprechen. Eigentlich über drei. Ein Thema, an dem man nie vorbeikommt, ist das Thema Block. Das ist klar, der Blockprozess. Diese Woche zwei Verhandlungstage wieder. Jetzt erstmal eine Pause. Wir ziehen so eine Zwischenbilanz, obwohl das schwer ist. Aber wir werden vor allen Dingen über zwei Themen sprechen, bei denen wir sehr unterschiedlicher Meinung sind. Einmal geht es, und das ist ja in dieser Woche akut wie nie, aktuell wie nie, um den Zukunftsentscheid, bei dem die Hamburgerinnen und Hamburger die Frage beantworten müssen, ob ihre schöne Stadt schon im Jahr 2040 klimaneutral sein soll. Und nicht,
ob sie dann noch schön ist.
Und da geht schon los. Und nicht wie bisher geplant im Jahr 2045. Und Matthias und ich werden da auch von verschiedenen Seiten eigene Erfahrungen mit Dingen einbringen, die dem Klimaschutz helfen können. Das ist das eine große Thema. Und das andere große Thema, und da ist auch der Moment gekommen, um eine Mini-Zwischenbilanz zu ziehen.
Das war deine Idee vom Timing.
Ist der Start in die Bundesliga für den HSV und den FC St. Pauli. Und die These, da ist jetzt eine gewagte These, und ich hoffe, Matthias, dass wir da nachher noch tiefer einsteigen werden, dass vielleicht die beiden dabei sind, die Rollen zu tauschen. Und zwar auch vielleicht, was die Seriosität angeht. Dazu, das ist Thema Nummer zwei. Thema Nummer eins ist natürlich der Klimaentscheid. Lieber Matthias, es sieht wie folgt aus. Wir haben ja beim Hamburger Abendblatt eine Umfrage laufen, wo wir die Menschen fragen, werden sie mit Ja oder mit Nein stimmen beim Klimaentscheid. Da haben ungefähr 10.000 Leute teilgenommen. Und es ist für mich erstaunlich, dass 78% dieser Menschen sagen, ich stimme mit Ja.
Ja, ist sogar nochmal gestiegen. Ne? Okay. Also das war für mich auch überraschend. Ich hatte und ich erwarte immer noch einen knappen Ausgang, aber das zeigt, dass das Thema von ja einer sehr interessierten Gruppe und mit viel, sage ich mal, Rückenwind gespielt wird. Es ist einfach so, dass die mobilisieren, für den Klimaentscheid sind. Und erst in den letzten Tagen hat eigentlich die dagegen sind, haben angefangen, auch für ein Nein zu werben.
Ich fand es interessant zu sehen, dass sozusagen die Rolle des Gegners, des Widersachers dann im Senat offensichtlich Andreas Dressel zugefallen ist, der ja einerseits, das haben wir in der vergangenen Woche auch auf dieser Plattform ausgespielt, dieses Streitgespräch mit Luisa Neubauer hatte, sprechen wir auch gleich noch drüber, und andererseits dann jetzt ein paar prominente Bekannte in Hamburg um sich geschart hat, die sozusagen gesagt haben, so wie die Künstler vorher, die dafür waren, wir sind dagegen.
Das ist natürlich ein bisschen Establishment. Ja. Ne? Da liegt immer eine gewisse Gefahr drin, aber trotz alledem, ich kann gut nachvollziehen, dass man, wenn man in Wirtschaft, Politik oder auch anderen Bereichen das Sagen hat, dass man jetzt nochmal ein Interesse hat, deutlich zu machen, das ist jetzt nicht so eine Wohlfühlveranstaltung, wo man mal eben Ja abstimmen kann, sondern hier geht es um eine signifikante Zukunftsentscheidung für diese Stadt.
Und da sind wir ja schon mittendrin. Wir haben neulich schon darüber diskutiert und tun es jetzt auch hier wieder. Und ja, ich verstehe die Argumentation und ich fand auch den Auftritt von Andreas Dressel überzeugend. Aber was ihr mir erklären müsst, was ich nicht verstehe, ist Folgendes. Zwischen 2045 und 2040 liegen 5 Jahre. So. Und alle wissen, 2045 müssen wir klimaneutral sein. Das heißt, wenn man das jetzt um 5 Jahre vorzieht, dann muss man so ein bisschen schneller und konsequenter sein. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass so viele Leute behaupten, dass es dann so viel teurer wird. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn dann heute Leute sagen, ja, ich habe mir gerade erst eine Gasheizung vor 4 Jahren gekauft. Da muss man sagen, ob das ein schlauer Move war, ist die zweite Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber, das habe ich neulich auch dann zu jemandem gesagt, ja, im Jahr 2040 ist deine Gasheizung dann aber 18 Jahre alt, dann brauchst du wahrscheinlich sowieso eine neue. Wo ist also das Problem? Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wieso wird das teurer, wenn man das 5 Jahre früher macht?
Ja, ich versuche das mal zu erklären. Wenn du diese Klimaneutralität als Marathonlauf betrachtest, hat sich Europa verpflichtet, in den nächsten 25 Jahren klimaneutral zu
werden. Bis 2050.
Bis 2050. Deutschland hat gesagt, wir schaffen das in 20 Jahren. Und Hamburg sagt jetzt, wir wollen das in 15 Jahren schaffen. Wenn du nochmal im Bild bleibst, sagt der eine, ich schaffe den Marathon in 3,5 Stunden. Der zweite sagt in 3 Stunden. Und Hamburg sagt jetzt, wir schaffen das in 2,5 Stunden. Das ist ambitioniert. Und das bedeutet natürlich, dass du diesen Pfad beschleunigen musst. Bislang ist alles in Hamburg auf 2045 ausgerichtet. Jetzt musst du es schneller schaffen. Und das bedeutet, dass du in einer knapperen Zeit massive Investitionen auf den Weg bringen musst, die du dann halt nicht auf 20, sondern auf 15 Jahre verteilen musst. Und wenn dann in vielen Bereichen, gerade weil du diesen Bereich Heizung in den Häusern ansprichst, wenn du das auf wenige Jahre jetzt verteilen musst, heißt das, du hast Engpässe bei denen, die quasi die Heizung überhaupt einbauen können. Schon jetzt ist es ja so, dass du nicht, wenn du irgendwo anrufst, sofort irgendwie die Handwerker ans Haus bekommst.
Nein.
Wenn du diese Knappheitseffekte aber hast, treibt das die Preise. Das ist etwas, was auf jeden Fall wichtig ist. Und der zweite, in meinen Augen noch wichtigere Aspekt ist ja, dass du anfängst, wenn du von 2045 auf 2040 gehst, teilweise noch funktionierende Anlagen rauszubauen.
Aber
das ist erstmal ökologischer Irrsinn.
Aber stopp, das können ja nur ganz wenige sein, weil also die können ja maximal oder minimal, die können also allerhöchstens 15 Jahre sind die alt. Also die Heizung, die in diesem Jahr eingebaut werden, die 2045 sind dann okay, die würden vielleicht noch 4-5 Jahre reichen. Aber die meisten Heizungen sind ja jetzt schon jenseits 20 und gehen in Richtung, also jenseits 15 und gehen in Richtung 20, müssen also sowieso ausgetauscht werden. Früher oder später.
Wenn ich in den Keller meines Vaters gucke, der immer noch eine Ölheizung hat, die ist schon so Asbach-uralt. Gut, der wird vor 2040 oder müsste vor 2040 was machen, aber es gibt halt auch Heizungen, die sind jetzt 10 Jahre alt. Und seien wir ehrlich, vor 10 Jahren im Jahr 2015 hat keiner über Wärmepumpen gesprochen.
Aber die sind im Jahr 2040 sind die dann 25 Jahre alt. Darum geht's ja bis dahin.
Ja, aber auch das kann eine Heizung durchaus aushalten. Der Punkt ist, dass wir einfach von einem Pfad, den wir jetzt seit Jahren planen, abkommen und sagen, wir müssen schneller werden. Das ist wie der Marathonlauf, wo man nicht nur schneller werden muss, sondern ein paar Steine hinten in den Rucksack packt, weil es einfach die ganzen Protagonisten, die jetzt reagieren müssen, überfordern kann. Und am Ende des Tages stellt sich ja die Frage, was gewinnen wir und was verlieren wir? Und wir gewinnen eine Klimaneutralität, das halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Das ist jetzt kein irgendwie Grund, für den es nicht zu kämpfen lohnt. Und wir gewinnen vielleicht auch etwas, was man Vorbildcharakter einer Stadt nennen kann. Aber was wir drohen zu verlieren, ist der innenpolitische Frieden in dieser Stadt und eine Menge Geld. Denn es ist halt so, wenn du noch eine funktionierende Heizung rausreißt als Vermieter und eine neue einbaust, dann kannst du das deinen Mietern schön quasi auf die Miete draufschlagen. Und es wird nicht so einfach werden. Das zeigen ja auch wirklich die Reaktionen. Das sind ja jetzt nicht irgendwie die Miethaie, die sich da melden, sondern Vermieter, die in Genossenschaften organisiert sind oder zumindest sozial verantwortlich handeln. Wenn die sagen, auch wenn ich von dieser Zahl 4 Euro, 3,50, 4,50 eher skeptisch bin, lass es doch einfach 2 Euro sein.
Das ist, um
Quadrat, zu erklären, das ist genau. Trotzdem 160 Euro, das musst du erstmal bezahlen. Mhm. Und dann werden die Leute sagen, was ist denn hier los? Und dann werden sie wieder sagen, Politik hat versagt, jetzt muss ich so einen quasi Preisschock hinnehmen.
Alles richtig. kommt früher oder später aber sowieso. Das ist ja was, das, weißt du, dieses Thema, es wird Investitionen geben müssen. Ja. All diese Heizungen, die Öl- und Gasheizung. Übrigens, ich kann dir aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben uns jetzt endlich nach langer Zeit entschieden, weil es auch ein schwieriges Projekt war, haben jetzt eine Wärmepumpe in unserem Haus. Sehr dann gut. Kommt's, und dann habe ich immer gedacht, ne, was heißt sehr gut? Und dann war ich ganz stolz auf unsere alte Gasheizung. Wir haben so ein Mehrgenerationenhaus, ich wohne mit meinen Schwiegereltern zusammen und mein Schwiegervater hat einmal gesagt, die Gasheizung, die war jetzt 19 Jahre alt, die ist noch top. Und dann frage ich den Elektriker, den Installateur, Elektriker ist Quatsch, den Installateur. Und dann sagt er, ich kenne die Marke gar nicht, ich habe so eine Heizung noch nie gesehen. Und eins kann ich Ihnen sagen, effizient war die nicht. So, und also, wird ausgebaut. Und was passiert jetzt? Es sinken massiv die Heizkosten.
Ja.
Und das ist ja auch ein Effekt, der auf alle zukommt. Also ich habe es mal für uns ausgerechnet, dass sich, und das muss man sich mal reinziehen, dass sich diese Wärmepumpe, die wir jetzt eingebaut haben, für die es übrigens ja auch noch einen unglaublichen Zuschuss aktuell vom Vaterstaat gibt.
Den aber auch jemand, ja, Vaterstaat sind wir alle. Ne?
Sind wir also alle, natürlich.
Ich habe deine Wärmepumpe bezuschusst, ich habe es gerne gemacht fürs Klima, aber das gehört zur Wahrheit dazu.
Ich glaube auch, dass es Quatsch ist. Ich glaube, das kannst du auch gucken. Die Wärmepumpen kosten in Deutschland deutlich mehr als in anderen Ländern. Und zwar etwa um den Preis, den man vom Staat als Prämie kriegt.
Das ist immer. Das sind immer,
also das muss man nicht. Aber was ich sagen wollte ist, die Wärmepumpe, wenn es gut läuft, hat sich in 5 Jahren amortisiert. So. Und dann verdienst du sozusagen Geld damit. Das muss man den Leuten ja auch sagen. Und was man den Leuten aber vor allen Dingen sagen muss, ist, ob es jetzt 2040, 2045, 2050 kommt, wir werden in dieser Stadt alle alten Öl- und Gasheizungen abschaffen müssen. Ab 2028 ist es sogar Pflicht bei neuen Heizungen, dass die mindestens 65% erneuerbare Energien machen müssen. Es spricht alles für diese Wärmepumpen-Technologie. Und ich frage mich dann, wo ist das Problem? Ja, es wird teurer, aber es wird auf jeden Fall teuer.
Naja,
und dann wird es immer wieder günstiger.
Für die Wärmepumpe spricht ökologisch ja erst dann alles, wenn wir schaffen, unsere Kohleverstromung,
das stimmt,
die wir derzeit noch haben. Das heißt, momentan läuft ein Großteil deines Wärmepumpenverbrauchs über Kohleverstromung.
Bei mir nicht. Komplett 100% Ökostrom garantiert.
Okay. Aber insgesamt ist es ja ein Strommix. Da müssen wir auch ehrlich sein. Dann mach du es, nimmst du es nicht. Aber dann hat andere den Kohlestrom, die sonst vielleicht die Windenergie genommen hätten. Also wir müssen uns da ein bisschen ehrlich machen. Und das ist natürlich der zentrale Punkt. Wenn wir klimaneutral werden wollen, dann müssen wir endlich dahin kommen, dass wir noch mehr Solar, noch mehr Windenergie, aber vor allem auch mehr Speicherkapazitäten nutzen. Und da finde ich, wird es ja spannend, weil du eben sagtest, gucken wir mal bei uns in den Keller. Ich habe jetzt verstanden, was der Philipp Schröder von 1,5, der ja auch schon hier bei uns im Podcast war.
1,5 Grad, großes Unternehmen, das diese Wärme, die Energiewende voranbringen will.
Genau, eines der, das einzige Einhorn, wie das so schön heißt, in Hamburg. Hamburg. Also von diesen jungen Unternehmen, die schon richtig viel wert sind. Was er immer sagt, ist, wir müssen die Energiewende intelligenter machen. Und das ist interessant. Wir haben uns ja schon noch vor dem Überfall von Putin, Gottlob, auf die Ukraine ein Solardach und einen Speicher in den Keller gestellt. Mhm. Und das Interessante ist eigentlich nicht, dass wir jetzt den Strom quasi nutzen können. Allerdings auch, muss man sagen, fast nur im Sommer, denn im Winter ist die Ausbeute ziemlich finster. Sondern was wirklich effizient ist, dass man seinen Strom anders verbraucht. Dass man nämlich guckt, Menschenskinder, gerade so schön Sonne auf dem Dach, dann mache ich mal schnell die Waschmaschine an und nutze die Spülmaschine. Dass man also wirklich zu den Stromspitzen beziehungsweise zu den Erntespitzen versucht, seinen Strom wieder zu verbrauchen. Und das ist natürlich, wenn das Millionen machten, total effizient, weil man dann diese Spitzen nicht mehr hat. Und weil man wirklich den Strom dann verbraucht, wenn er anfällt. Natürlich kann das für eine volkswirtschaftlich nicht der einzige Weg sein, aber es ist ein total wichtiger Weg. Und was mich ärgert ist, dass wir bei diesen Smart Metern, also bei wirklich intelligenten Stromnutzungssystemen so hinterherhinken. Weil wenn wir wirklich es erreichen könnten, dass alle Stromverbraucher interagieren miteinander, könnte man wirklich schon eine Menge.
Und deshalb glaube ich ja, ist dieser Druck, also wir kennen es doch bei uns selber, wenn man einen Text abgeben muss, Jean-Remy von Matt war neulich hier in der Redaktion, hat darüber erzählt, wie kreative Ideen entstehen. Der Gründer von Jung von Matt, der Werbeagentur, hat gesagt, ein Rätsel hat er nie lösen können, nämlich das Rätsel, warum jede Kampagne, jede Idee kurz vor knapp fertig wurde. sagt er, wir haben immer diesen Druck gebraucht. Und ich glaube einfach, dass wir auch, gerade in so einer Stadt wie Hamburg, diesen Druck brauchen. Wenn du weißt, okay, jetzt hat es noch 15 Jahre, das ist ja jetzt auch keine kurze Zeit. Aber in diesen 15 Jahren muss ich reagieren. Da muss sich was ändern. Dann musst du dir Gedanken machen. Und du hast ja komplett recht. Ich habe jetzt diesen Installateur wirklich übrigens unglaublich, was die können. Ja, das ist ja, das ist, glaube ich, in der Nähe eines Physikers, der studiert hat, was die da machen, was die bauen. Das
muss man sagen.
Und dann habe ich gesagt, sag mal, wenn ich jetzt zu dir gekommen wäre und hätte jetzt dich in Auftrag, den Auftrag erteilt, wann würdest du dann kommen? Dann sagt er, am 7. Januar 2027 habe ich meinen nächsten Termin. Das kommt ja alles dazu. Aber ich meine so, wir müssen jetzt einfach damit anfangen, vor dem Hintergrund.
Ja, aber wir haben doch schon lange angefangen.
Ja,
also natürlich kann man immer sagen, wir haben zu wenig gemacht. Das würde ich auch so sagen. Ja. Wir hinken hinterher, was Wind, gerade was Photovoltaik betrifft. Also Hamburg ist da nicht so der Vorreiter. Aber trotz alledem, Deutschland hat sich auf den Weg gemacht. Deutschland will 5 Jahre vor den anderen europäischen Staaten quasi klimaneutral werden. Was gut ist und was auch richtig ist. Aber man sollte sich keine unrealistischen Ziele setzen und vor allem sollte man sich keine Ziele setzen, die am Ende nur teuer, aber ineffizient sind. Und das ist halt meine Befürchtung. Das sagt ja auch das Gutachten des Öko-Institutes, jetzt nun nicht gerade ein Institut, was der Wirtschaft nahesteht. Wenn du das liest, erstellt für die Umweltbehörde, dann sind da wirklich sehr, sehr kritische Töne drin. Und ich weiß nicht, ob der Preis für diese 0,003%, die wir dann irgendwie fürs Weltklima sparen, ob das nicht zu teuer wird.
Aber ich weiß nicht, ich finde das Argument zum Beispiel, wenn man nicht mit dem Argument rangeht, dann muss man als Mensch, als Einzelmensch eigentlich gar nichts machen. Weil was bedeutet das schon? Aber das ist, glaube ich, der Unterschied ist, glaube ich, gerade, wenn man sich anguckt, was da mit dem Klimawandel auf uns zukommt, ist, dass man muss doch irgendwie das Gefühl haben, dass man was tun kann. Man muss sich die Hoffnung selber schaffen. Und ich glaube, das ist, was viele Menschen gerade treibt in Hamburg, dass sie sagen, wir wollen jetzt vorangehen. Wir wollen auch tatsächlich, ich glaube, dass das eine Rolle spielt, wir wollen zeigen, dass Hamburg eben nicht nur die schönste Stadt der Welt ist, sondern echt eine Stadt, die vor anderen ins Ziel kommen kann.
Ja, aber wir sind ein Industriestandort.
Ja,
und zwar sind wir der größte Industriestandort der Bundesrepublik.
Ja.
Und ich kann dir sagen, wir erleben ja gerade, was
durch den Hafen, muss man
erklären, die Energiewende schon an Deindustrialisierung gebracht hat. Nicht alleine, aber das ist zumindest ein Aspekt, weil er hat Energie teurer gemacht. Und auch Rubis sagt ganz klar, wenn das kommt, dann wird das Konsequenzen für die Arbeitsplätze haben. Und auch Rubis investiert jetzt oder hat jetzt gerade groß investiert in den USA. Da kostet Energie teilweise nur ein Fünftel. Und es ist nicht schwer, ökonomisch vorauszusagen, wo dann am Ende die Jobs entstehen.
Aber pass auf, aber es kommt ja so oder so. Also das mag ja sein, dass Aurubis sagt, oh, wenn das jetzt kommt, 2040, das ist okay.
Aurubis, wenn du strecken kannst, kommt, ist es günstiger.
Ja, aber dann gehen die 2045 weg, dann ist es halt so.
Das nein, nicht unbedingt, weil wenn du mehr Zeit hast, die Anpassung vorzunehmen, hast du auch niedrigere Kosten. Und diese niedrigeren Kosten kannst du dann auch eher quasi betriebswirtschaftlich schlucken.
Aber
wenn du Leute überforderst, Stichwort Marathonlauf, dann brechen sie halt zusammen.
Aber
und dann
noch,
ist weder dem Klima noch der Stadt geholfen.
Aber ich sag dir, ich zitiere nochmal den Installateur, der sagte, weißt du was, ne, wenn du vor 6 Jahren gekommen wärst, hättest du die Hälfte bezahlt.
Ja.
So. Und es glaubt doch kein Mensch, dass in den nächsten Jahren wird sozusagen die Nachfrage nach Wärmepumpen, nach Solar, wird so stark steigen, weil jeder Neubau, übrigens sehr interessant, jeder Neubau in Hamburg wird mit Wärmepumpen gemacht, ja.
Aber das wird dann noch teurer.
Ja, es wird noch teurer. Deshalb ist es doch besser, jetzt, also zu glauben, dass in 15 oder in 25 Jahren die Wärmepumpen genauso viel kosten wie jetzt, never ever. Je schneller du umbaust, umso besser.
Ja gut, das kannst du inflationär abrechnen, aber
genau. Insgesamt
musst du natürlich sagen, du hast so und so viele Häuser in Hamburg. Und die hast du jetzt in 15 Jahren statt in 20 Jahren umzurüsten. Und da stellt sich wieder die Frage, wer soll das machen? Und wie teuer wird das? Und wenn du mehr Zeit hast, hast du bessere Möglichkeiten, das zu verteilen. Also ich bin immer dafür, dass man sich Pläne realistisch setzt. Das hat die von uns gewählte Regierung, der Senat, getan. Jetzt gibt es da eine Initiative, die sagt, wir können das auch schneller schaffen. Aber am Ende des Tages muss dann die Politik liefern.
Genau.
Und wenn die über diesen Gesetzentwurf stolpert, dann sind nicht die quasi die Initiative ausgeheckt haben, dafür verantwortlich, sondern SPD, Grüne, vielleicht auch CDU, die sind ja auch dagegen. Und dann werden am Ende die Populisten profitieren.
Wir werden das gucken. Am ersten Mal geht es jetzt darum, am Sonntag, so gegen 19 Uhr, 19.10 Uhr wird das Ergebnis feststehen. Natürlich, wenn du das live auf Abendblatt verfolgen können, geht es hier erstmal darum, will das eine Mehrheit in dieser Stadt? Und natürlich ist es einfach so, wenn es eine Mehrheit will, dann ist es ja eine urdemokratische Entscheidung. Dann können wir darüber, werden wir sehen, was daraus wird. Ich kann immer nur sagen, was habe ich mir auch nicht bewusst gemacht. Ich habe immer dieses Heizungsthema. Ich dachte immer, Autofahren ist so wichtig. Nee, Heizung. Wir haben im vergangenen Jahr mit unserer, gut, zwei Haushälften, ne, mit den Schwiegereltern zusammen, 13,5 Tonnen CO2 emittiert. 13,5 Tonnen.
Das ist üppig, ja.
Das ist üppig. Das liegt vielleicht auch daran, dass ältere Leute ein bisschen wärmer haben wollen. Aber als ich die Zahl hörte und dann hochrechnete in der Straße, wo ganz viele ältere Leute wohnen, dann geht's um 100 Tonnen CO2 in einer Straße. Hm. Zum Vergleich, aber so ein normales Auto hast du dann vielleicht 2 Tonnen, wenn du damit so 25.000, 20.000 Kilometer im Jahr unterwegs bist.
Aber dann klingel mal bei den Nachbarn, bei den älteren Leuten und frag auch, ob alle in der Lage sind, sich jetzt eine neue Wärmepumpe zu leisten,
gestern,
weil die kriegen keinen Kredit mehr von ihrer Bank.
Und, gestern, aber was interessant war, gestern tatsächlich kommt die Nachbarin, die ist so Mitte 80 und sagt, sag mal, was waren denn das für Bauarbeiten bei ihm? Dann haben wir es erzählt und sagt sie, das finde ich so toll, dass sie das machen. So, die hat aber wahrscheinlich auch nicht mit 6 Leuten in einem Haus und so weiter.
Nein, also, ich finde das auch toll. Ja. Also ich möchte mich da jetzt auch nicht irgendwie zum, ich bin dann wirklich an diesem Klimathema seit ich Jugendlicher bin dran. Aber wir müssen jetzt wirklich gucken, wir sind in einer so schwierigen Situation. Ich mache mir zum ersten Mal auch wirklich Sorgen um die Stabilität im Land. Mhm. Und da finde ich, solche Experimente, die am Ende für das Weltklima sehr, sehr überschaubar sind, zu gefährlich.
Hast du, das fand ich einen interessanten Punkt in der Diskussion zwischen Andreas Dressel und Luisa Neubauer, wo Andreas Dressel, und vielleicht hat er da einen Punkt, Luisa Neubauer vorwarf, naja, ihr seid ja so ein bisschen mit Fridays for Future in der Versenkung verschwunden, da passiert nicht mehr so viel. Und jetzt sucht ihr euch so ein kleines Spielfeld, um mal wieder einen Triumph, einen Punkt zu machen. Spielt das eine Rolle?
Natürlich muss jede Organisation gucken, wo sie bleibt. Das finde ich auch legitim. Was ich halt ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass es am Ende des Tages gar nicht wirklich um das Thema CO2 runter geht, sondern es geht auch um viel Ideologie. Da sind viele Leute dabei, die halt Verzicht auch predigen können, weil ihre Bankkonten gut gefüllt sind oder sie zumindest aus den wohlhabenden Stadtteilen kommen. Und da ist die Ideologie dabei, die halt doch sehr, sehr stark Industrie, Autos brauchen wir alles nicht. Ja, kann man so wollen, aber ich finde, wer das Klima retten will, hätte eigentlich schon vor Jahren einen anderen Kurs einschlagen müssen. Wir haben mit dem Ausstieg aus der Atomkraft unseren Klimaabdruck wirklich sowas von vergrößert.
Absolut.
Und ruiniert.
Absolut.
Und wir müssen halt auch über CCS zum Beispiel sprechen, was ja auch irgendwie die Natur- und Umweltschutzverbände ablehnen. Das ist halt das Speichern und Verpressen von CO2. Ja, das mag uns nicht gut gefallen, aber wenn wir schnell klimaneutral werden wollen, müssen wir diese Option alle probieren. Und ich finde es nicht hilfreich, damit zum ideologischen Überbau reinzugehen und zu sagen, nee, das gefällt mir nicht. Damit retten wir das Klima auch nicht.
Aber was man den Leuten eben auch sagen muss, ist, pass mal auf, wenn du eine Gasheizung, eine Ölheizung hast, innerhalb der nächsten Jahre wirst du sie ausbauen müssen. Also bis jetzt 15 sind, kann ja jeder für sich selber gucken. Und dann ist es klar, dass du umsteigen musst auf eine Form mit erneuerbarer Energie. Und was man ihnen auch sagen muss, Gas wird halt teurer werden. Allein schon wegen der Kosten, die
Emissionszertifikate.
Aber auch sonst wird Gas teurer werden. Und es wird auch so sein, dass natürlich die Gasnetze werden weniger genutzt werden und so weiter und so weiter. Wir werden das sehen und nächste Woche streiten wir dann weiter.
Ja.
Entscheidung am Sonntag.
Was tippst du?
Ich glaube, dass es ein klares Ja wird.
Ein klares Jahr
wird es nicht. Ich glaube, es
wird ein knappes Jahr.
Also ein klares Jahr sie werden diese 265.000, die sie mindestens haben, und die Mehrheit werden sie kriegen. Also das ist für mich schon klar.
Also ich tippe, 280.000 kriegen sie, das ja. reicht, und 220.000 Nein-Stimmen, und dann geht's durch. Und dann
wird's interessant.
Geht Hamburg auf eine herausfordernde Reise.
Und dann wird's auch echt interessant, was mit dem rot-grünen Senat dann wird. Das hat natürlich eine große politische Komponente. Jetzt haben wir so lange darüber gesprochen, das hast du geschickt eingefädelt. weil du das zweite Thema natürlich kurz halten möchtest und weil ja unsere alte Regel ist.
Das sind alles, genau, was du jetzt sagst, das sind alles Momentaufnahmen, die du auskostest in der Länderspielpause, weil ausnahmsweise die Nummer eins der Stadt, der HSV.
Nee, darum geht's mir gar nicht. Ach so, darum möchte ich gar nicht sprechen. Ich finde nur, ich würde nur von dir einmal wissen wollen, also, ich habe in den vergangenen Jahren mit Bewunderung auf den FC St. Pauli geguckt, aus verschiedenen.
Hab ich gar nicht gemerkt.
Doch, aus verschiedenen Gründen. Erstens hatte ich das Gefühl, das ist ein total wirtschaftlich total stabiler Verein. Die Leute wissen, wie es geht. Der ist ein wirtschaftlich gesunder Verein. Dann hatte man das Gefühl, dass die ein super Konzept haben. Habe ich immer noch das Gefühl, ein gutes Konzept haben. Und eben in die erste Liga nicht gekommen sind, um da wieder gleich rauszugehen, sondern um sich da zu etablieren. Irgendwo im Mittelfeld. Die werden wahrscheinlich nie auf europäischer Ebene spielen. Oder vielleicht mal durch einen Zufall. Und dann war das so ein Verein, wo man dachte, krass, da gibt es überhaupt all die Sachen, die man beim HSV im Überschwang hatte eine Zeit lang. Also hier ein Skandalchen, da eine Affäre, hier was, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlug und sagte, das kann nicht sein. Das gab es alles beim FC St. Pauli nicht. Und täuscht es mich oder ist da jetzt, das musst du mal erklären, rund um den Spieler Irvine und seine Frau und einen Aufsichtsrat, Herrn Born, da passiert irgendwas, was ich so beim, was gar nicht, finde ich, zum FC St. Pauli passt.
Ja, du hast vielleicht auch eine sehr, wie soll ich sagen, positive Wahrnehmung eines Vereins. Man muss ja sehen, dass jeder Verein natürlich irgendwie und gerade einer mit vielen Mitgliedern verschiedene Haltungen repräsentiert und dass es nie so konfliktfrei abgeht. Das war früher auch schon so, wie man sich das nach außen wünscht. Aber du hast natürlich recht, es sind jetzt in den letzten Wochen auch so ein paar Dinge aufgetreten, die schon diesen Ruf, teilweise war es ja auch Marketing, erschüttert haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und jetzt wird es echt schmerzhaft, dass der FC St. Pauli gerade zu viele Fehler in dieser Beziehung macht und der HSV, also dieser Hollywood SV, es genau andersrum macht. Also relativ ruhig auch geblieben ist nach diesem ja doch schlechten Start und so aus dem Umfeld. Also man muss wirklich sagen, der HSV hat in der Wahrnehmung bei mir und ich glaube auch bei vielen irgendwie Fußballfans in und außer von Hamburg in den letzten Jahren deutlich gewonnen. Man ist durch das Tal der Tränen gegangen, aber man ist mit Würde durch das Tal der Tränen gegangen. Und der FC St. Pauli ist natürlich auch, muss man sagen, schon gut gemanagt, sehr, sehr erfolgreiche Arbeit vom Präsidium, vom Trainer, vom Sportchef. Ich meine, das war immer der Underdog und es gibt ja die Hoffnung, dass man sich jetzt in Liga 1 etabliert. Das muss man sehen. Aber natürlich, solche Nebengeräusche wie jetzt mit Jackson Irvine sind absolut kontraproduktiv.
Erklär doch mal für alle, was ist da eigentlich genau gewesen? Ein Aufsichtsrat hat sich in den sozialen Medien über Jackson Irvine weswegen nochmal aufgeregt? Ich verstehe es gar nicht so richtig. Was ist der Aufregungspunkt?
Ja, der Punkt ist, also eigentlich ist ja Jackson Irvine, das sagte auch hier kürzlich unser Kollege Kai Schiller, also wenn der FC St. Pauli sich einen Profi backen könnte, dann würde ein Typ wie Jackson Irvine rauskommen. Einer, der so ein bisschen rebellisch ist, der auf dem Fußballplatz aber irgendwie alle mitreißt und der auch ein politischer Kopf ist, denn das ist der FC St. Pauli auch. Zum Beispiel hat der Verein auch den Klimaentscheid unterstützt, den ich ja für keine gute Idee halte. Aber davon mal abgesehen, nein, der Konflikt entbrannte ein bisschen daran, dass also natürlich gerade auch die Ehefrau, die so ein bisschen als Influencerin tätig ist, natürlich auch die Marke FC St. Pauli benutzt, um also selber Erfolg zu haben. Aber da muss man sagen, es ist halt ein Geben und Nehmen. Der FC St. Pauli profitiert von Jackson Irvine und seinem ganzen Auftreten. Und andersrum ist es auch, die Gattin von Jackson Irvine profitiert vom FC St. Pauli. Und es kam jetzt eins zum anderen dazu. Er hat natürlich in der Gaza-Frage eine, wie ich auch finde, schwierige Position eingenommen mit der Karte, wo Israel verschwunden ist, also dieses alte From the River to the Sea. Aber auch da muss man fairerweise sagen, dass natürlich ein Australier und auch schon ein Schwede ganz anders auf diesen Konflikt guckt als wir Deutschen. Ich finde diese Position schwer erträglich. Ich bin aber als Demokrat auch der Meinung, dass man verstehen kann, dass andere Länder anders auf diesen Konflikt sehen und ihn anders betrachten als wir mit quasi unserer Schuld am Holocaust. Das war das Erste, glaube ich, wo es Ärger gab. Und jetzt hat ja dann der Aufsichtsrat, nachdem es dann diesen neuerlichen Vorfall gab, und es gibt ja noch einen dritten Punkt, den wir jetzt ja auch im Abendblatt rausgearbeitet haben. Es gibt ja du warst, glaube ich, auch mal mit Paul Bethke hier im Podcast. Dieses tolle Hamburger Projekt Lemonade und Charity. Und da hat Jackson Irvine für Werbung gemacht. Auch mit seinem Gesicht, weil er die Sache halt total gut findet. Wir finden sie auch richtig gut, aber das passte dann den Verantwortlichen wieder nicht so gut in den Kram, weil das nicht von den quasi Hierarchien der Sponsoren angemessen war. Und da muss ich auch ein bisschen sagen, Freunde, wenn ihr da etwas andere Verein seid, ne, dann macht da mal die Augen zu. Da geht es um ein Hamburger Projekt, wo ein Hamburger Fußballer aus Überzeugung und nicht, weil er irgendwie quasi dahingetragen wird, mitmachen will und dann so dumm um die Ecke zu biegen und zu sagen, das entspricht aber nicht den Sponsor-Regeln.
Ja, und damit der Herr Born dann irgendwie geschrieben, na, irgendwann, der ist sowieso irgendwann bald weg und dann
Wurde für einen Euro mehr, spielst irgendwo für einen Euro mehr. Und das ist, also gerade wer auch Jackson Irvine ein bisschen kennt, das ist halt kein Fußballsöldner. Zumindest erzählten das auch die Leute, die ihn gut kennen. Und das ist halt völlig über. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also jemand, der sich so äußert, und das haben wir auch so kommentiert, ist auf diesem Platz falsch.
Und du hast es beschrieben, das Interessante ist, beim HSV ist es am Anfang der Saison total ruhig geblieben. Und man muss da wirklich sagen, offensichtlich glauben die nicht nur an ihre Strategie, sondern die Strategie geht auch auf. Die haben eine völlig neue Mannschaft zusammengestellt, die natürlich am Anfang der Saison noch nicht zusammenpassen konnte. Dann das Spiel gegen St. Pauli verloren, das Spiel gegen Bayern 0-5 verloren. Hätte auch noch
das
mehr
Spiel
sein.
Gegen Heidenheim mit Ach und Krach gewonnen, aber das war so ein Brustlöser.
Ja, und jetzt auf einmal dann irgendwie, und das glaube ich, das ist vielleicht auch hoffentlich der neue HSV, der in solchen Situationen ruhig bleibt und weitermacht und an der Strategie festhält und vielleicht, vielleicht dreht sich das Ganze, ja, ansonsten hast du natürlich recht, es ist eine Momentaufnahme.
Naja, ich finde schon, das kann man auch mal anerkennen. Ja. Also es gab ja auch in der Vergangenheit viele, ich nenne es jetzt mal illustre Persönlichkeiten, die da im Vorstand rumwirbelten. Nicht alle hatten auch, glaube ich, die ganz große Kompetenz oder das große Herz für den HSV. Auch das ist, glaube ich, in den letzten Monaten, auch Jahren schon anders geworden. Gucken wir nochmal, wo stand der HSV beim Abstieg? Was waren das für Bilder? Mhm. Irgendwie Fans, die eine Rakete nach der nächsten aufs Spielfeld schießen. Berittene Polizei. Das hat ja echt was von Bürgerkrieg da im Stadion, wo man echt denkt, Leute, es ist nur Fußball. Und das war ein Abgang, so wie ich als natürlich Pauli-Fan den HSV auch wahrgenommen hatte, ein bisschen großkotzig und dann noch schlechter Verlierer. Immer auch mit schwierigen Fans. Gerade als ich irgendwie früher ins Stadion ging, also muss ganz ehrlich sagen, da liefen richtig viele Nazis noch rum. Das war natürlich bei St. Pauli nie so. Und heute muss man fairerweise sagen, ist es einfach, und das ist auch, muss man anerkennen, ist es anders geworden. Man hat den schwierigen Saisonstart mit Ruhe und mit viel Beifall hingenommen. Die Leute gehen ins Stadion, die Leute benehmen sich im Stadion, die machen eine gute Choreografie. Im Umfeld ist es leise. Das ist auch echt mal, das muss man auch vom Kiez aus blickend anerkennen und sagen, wow.
Jetzt sind wir uns einig. Nein, wir sind uns nicht einig.
Ich will jetzt auch nicht meinen eigenen Verein schlecht machen, aber ich bin ja immer dafür, man muss auch Probleme benennen und dieser Fall Jackson Irvine, der geht mir da schon ein bisschen an die Knochen.
Du hast es gut beschrieben, weil es eben auch um die Identifikation geht, um das, was den FC St. Pauli ja jenseits des Sports ausmacht und da, glaube ich, ist das einer drüber. Zum Schluss noch kurz ein Blick auf den Blockfall, diesmal nicht so ausführlich, weil man muss sagen, ja, diese Woche zwei neue Prozesstage, es haben Menschen ausgesagt, die die Entführung in Dänemark beobachtet haben. Richtig neue Erkenntnis aus deiner Sicht?
Nee, das Bild, was man im Kopf hat, hat sich, glaube ich, so ein bisschen verfestigt. Also gut, dass es die Entführung gab, das ist ja klar, darüber gibt's ja keine zwei Meinungen. Wer sie beauftragt hat, wissen wir immer noch nicht, hat sich diese Woche wieder gezeigt, dass es schon ein gesteigertes Interesse der Familie Block daran gab, auch mit halblegalen oder illegalen Mitteln die beiden Kinder zurückzubringen. Da sagt man ja, die Kinder wurden entführt von Stefan Hensel, wir haben sie zurückgeholt. Aber wie gesagt, Selbstjustiz ist immer schwierig.
Und trotzdem frage ich mich, also dieser Prozess, der ja noch sehr, sehr lange dauern wird, ne, also wir haben noch nicht mal die Hälfte der angesetzten Prozesstage erreicht, ein gutes Drittel. Kommt das denn, weißt du, es kommt doch tatsächlich auf die Frage an, man muss doch irgendetwas gefunden haben, wenn es da was gibt. dass Christina Block mit irgendjemandem telefoniert hat, irgendjemand eine Mail geschrieben hat, irgendjemandem Geld überwiesen hat. Und dann hört man immer von den Leuten, die die Akte kennen, sagen, ja, ja, das warte mal ab, das kommt alles noch, da gibt es ja Beweise. Und dann frage ich mich, warum fängt man damit nicht an? Warum sagt man nicht, guck mal so, was? Weil dieses Ganze, dass es die Entführung gab, unstrittig. Dass er sich dabei verletzt hat, unstrittig. Also man kann das Ganze, und das Ganze macht es auch nicht besser, ob das jetzt 5 Leute beobachtet haben oder 10. Die entscheidende Frage ist doch, wenn die Behörden bei ihren Ermittlungen irgendwas gefunden haben, dann bitte präsentiert das doch jetzt irgendwann mal.
Ja, es ist halt ein Indizienprozess, ne? Also es gibt halt immer neue Indizien, die es sehr wahrscheinlich machen, dass die Israelis mit dem klaren Auftrag der Angeklagten da tätig geworden sind. Aber du hast recht, die Smoking Gun, die fehlt noch ein bisschen und deshalb wird man wahrscheinlich weiter Indiz sammeln.
Das ist ja die Frage. Aber die Frage ist ja, also wenn man sich umhört, dann gibt es ja auch Leute, die sagen, nein, nein, nein. Das ist schon irgendwo, die haben schon was gefunden, das ist nur noch nicht zur Sprache gekommen. Das kann ich nicht glauben, weil dann müsste man diesen Prozess ja nicht unendlich in die Länge ziehen. Nee. Er zieht sich in die Länge und in der nächsten Woche werden wir nicht drüber sprechen, über den Blockprozess, so viel kann man sagen.
Weil er pausiert.
Weil er nämlich pausiert, aber ich glaube, wir werden dann einiges zu besprechen haben.
Aber es ist schon, also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich war in München beim Oktoberfest und es gibt ja ein Nachrichtenmagazin, was in München erscheint und ich dachte, will ich mich Laus der Affe, als ich da im Kiosk war und der Fall Block, der Aufmacher des Nachrichtenmagazins Fokus war, wo man sich wirklich die Frage stellt, hat dieses Land keine anderen Probleme als dieses Familiendrama? Offenbar nicht.
Offenbar nicht. Wir sprechen, wir dürfen uns auch nicht beklagen, weil wir haben auch viel darüber gesprochen.
Ja, aber wir sind eine Hamburger Zeitung.
Das stimmt.
Und wir sind kein Münchner Nachrichtenmagazin.
Das stimmt. Matthias, es war wie immer hochinteressant mit dir. Wir sprechen nächste Woche wieder. Und ich,
mit dir auch.
Und ich trigger schon mal an, die Woche darauf haben wir eine ganz besondere Folge. Da geht es nämlich um Matthias, der ins Kloster geht. Das wird bestimmt.
Hast du mal Ruhe vor mir?
Da habe ich dann, aber leider nur eine Woche. Also, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.